Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Was bringt mich voran? Das ist die Überschrift für unsere Predigt heute und damit schließen wir die Predigtreihe zur Standortbestimmung ab. Wenn jemand von euch an unserem Leiterschaftstraining teilgenommen hat oder vielleicht auch gerade teilnimmt, morgen Abend treffen wir uns wieder übrigens, Leute, dann habt ihr einen großartigen Vortrag von Jörg Dechert gehört und habt erfahren, welche zwei Dinge dich im Leben wirklich in Bewegung setzen. Es ist entweder eine brennende Plattform oder ein lohnendes Ziel. Ich meine, die brennende Plattform ist klar, wenn du da bist, musst du weg. Und ich hoffe, jeder, der auf dieser Plattform war, hat ein Boot gefunden oder einen Hubschrauber, der ihn da noch rausgebracht hat. Dann musst du weg. Das bringt dich voran, das setzt dich in Bewegung. Und mit dem lohnenden Ziel, da ist es halt so, dass ich mal gehört habe, dass ein Bergsteiger gefragt wurde, warum bist du denn auf diesen Berg gestiegen? Und dann hat er eine Weile überlegt, dann hat er gesagt, der Berg war halt da. Das heißt, wenn es etwas gibt, was dich fasziniert, dann setzt sich das in Bewegung und dann willst du da auch hin. Im Arbeitsleben ist es vielleicht manchmal so, eine Firma geht pleite und dann müssen alle, die dort arbeiten, sich in Bewegung setzen. Ob es ihnen gut gefallen hat oder nicht gut gefallen hat, die Firma gibt es nicht mehr und dann musst du dir einen neuen Job suchen. Und auf der anderen Seite gibt es auch vielleicht eine Stellenanzeige, wo du sagst, wow, das ist ja das Beste, was ich je gesehen habe. Diesen Job muss ich unbedingt haben. So eine coole Aufgabe, so viel Gehalt, diese Sozialleistung, ein Firmenwagen und noch Social Life und Private Work-Life Balance. Da willst du unbedingt diesen Job haben. Und vielleicht, wenn man jung ist, weiß man auch, ich will nicht ewig zu Hause bei meinen Eltern leben. Also das ist die brennende Plattform, da muss ich irgendwann mal weg. Aber andererseits, ich hoffe, ich finde ein lohnendes Ziel, wo ich ein paar Jahre in meine Ausbildung investiere und auch vielleicht hart was tue, um endlich auf eigenen Füßen stehen zu können. Heute geht es natürlich um geistliches Leben, Leben im Glauben, Leben in der Nachfolge von Jesus. Und was bringt uns da voran? Das ist die Frage. Was bringt dich voran? Ich habe heute jemand mitgebracht, der heißt Kaleb. Kaleb ist eine Person des Alten Testaments. Kaleb ist eine Person im Alten Testament und er lebt ungefähr 40 Jahre seines Lebens als Sklave in Ägypten. Und ich habe auch einen Assistenten, der heißt auch Kaleb, also er ist Caleb. Und Kaleb wird uns den Text vorlesen, über Kaleb, wo wir hören, wie es ihm geht. Er ist aus dieser Plattform Ägypten rausgekommen. Er ist mit dem Volk Israel durchs Rote Meer gegangen. Sie sind durch die Wüste gezogen. Es hat 45 Jahre gedauert, bis er endlich an sein persönliches lohnendes Ziel kommt. Und wie es war, als er kurz davor steht, das hören wir jetzt aus der Textlesung.
Okay, danke. Dann lese ich mal vor. Kaleb sagte zu Josua: Du weißt, was der Herr in Kadesh-Barnea durch Mose, den Bevollmächtigten Gottes, uns beiden zugesagt hat. Ich war damals 40 Jahre alt und Mose, der Diener des Herrn, hatte mir den Auftrag gegeben, von dort aus das Land zu erkunden. Als ich zurückkam, berichtete ich darüber so, wie es meiner Ansicht entsprach. Die Männer, die mit mir das Land erkundet hatten, machten dem Volk Angst, aber ich ließ mich nicht beirren und habe dem Herrn, meinem Gott, vertraut. Da versprach mir Mose mit einem Eid: Der Teil des Landes, den du als Kundschafter betreten hast, soll für alle Zeiten dir und deinen Nachkommen als Erbbesitz gehören. Das ist der Lohn dafür, dass du dich an den Herrn, meinen Gott, gehalten und an ihm vertraut hast. Seither sind 45 Jahre vergangen, und der Herr hat mein Leben bewahrt, wie er es mir versprochen hatte in der ganzen Zeit, während die Israeliten in der Wüste herumgezogen sind. Sieh mich an, ich bin 85 Jahre alt und bin noch genauso stark wie damals, als Mose mich ausschickte und kann noch ebenso gut in den Krieg ziehen. Darum gib mir nun als meinen Anteil das Bergland, von dem der Herr gesprochen hat. Du weißt noch von damals, dass dort die Anakiter in großen, stark befestigten Städten wohnen. Vielleicht steht der Herr mir bei, sodass ich sie vertreiben kann. Er hat es mir ja zugesagt. Josua segnete Kaleb und gab ihm die Stadt Hebron als Erbbesitz.
Vielen Dank, Kaleb. Was brachte ihn voran? 45 Jahre sind her, seitdem er seine brennende Plattform, das Land Ägypten, verlassen hat. So lange hat es gedauert, bis sie ins gelobte Land kamen. Warum hat es eigentlich so lange gedauert? Das liegt an einer Szene, wo Kaleb auch eine Hauptrolle spielt. Als man sich dem gelobten Land schon genähert hatte, das war ungefähr nach einem Jahr in der Wüste Sinai, da werden Kundschafter ausgeschickt, um sich dieses Land anzuschauen. 12 Kundschafter sind es. Einer ist Josua, damals schon ein Führer des Volkes, aber einer von den 12 ist eben auch genau dieser Kaleb. Und dann kommen die Kundschafter zurück und haben alles aufgenommen, was es dort zu erkunden gab in diesem Land. Und dann ist es tatsächlich so, dass nur 2 von den 12 die Zuversicht haben, wir werden das mit Gottes Hilfe schaffen, in dieses Land zu kommen und wir werden auf dieses lohnende Ziel für uns erobern. Nur 2 von den 12, Josua und Kaleb. Kaleb wollte unbedingt dorthin. Das war sein Ziel. Die anderen, ich glaube, sie wussten es nicht genau, aber ich glaube auch, die brennende Plattform Ägypten hatte von ihrem Schrecken verloren. Kaleb wollte voran und er ging voran. Die 45 Jahre, die sie in der Wüste, 40 Jahre in der Wüste und dann 5 Jahre dann in der Erobung des Landes, die Zeit, die sie zubringen mussten, um eben bis dorthin zu kommen. Und Kaleb ist einer, der durchhält. Und jetzt ist er 85 Jahre alt und er will endlich das einnehmen, was ihm dort zugesagt wird. In den letzten Wochen haben wir uns mit unserer Standortbestimmung beschäftigt und wir haben dazu ja eine Umfrage gemacht. Jede Styroporkugel steht also für eine Teilnehmerin, einen Teilnehmer. 234 haben mitgemacht. Herzlichen Dank dafür, wenn du es gemacht hast, wenn du die halbe Stunde, ich habe gehört, manche haben auch gegrübelt, 1,5 Stunden, okay, dann noch besonders vielen Dank dafür. Das ist dann eine besonders wertvolle Auswertung, die man davon machen kann. Nein, wir haben mitgemacht und diese Umfrage haben ja international schon über 600.000 Menschen mitgemacht und mehr als 2.000 Gemeinden. Und man hat die ja auch schon vielfach ausgewertet. Deswegen haben wir die ja auch genau in dieser Form gemacht, damit das alles vergleichbar wird. Und in der Auswertung hat sich ja ergeben, dass es im Grunde im Glaubensleben, wenn wir vorangehen, 4 Entwicklungsschritte gibt. Und ihr erinnert euch an dieses Bild. Ein Mensch ist erst ein Sucher und er versucht zu entdecken, was es auf sich hat mit dem Glauben. Und dann wird man hoffentlich irgendwann zum Starter im Glaubensleben. Und man entdeckt Christus und man geht voran zu einem Leben, das dann unter der Überschrift steht, nah bei Christus. Man wächst hinein in die Nähe zum Herrn des neuen Lebens. Und wenn man dann noch weitergeht, dann kommt man zu einem christuszentrierten Leben, wo es in der Tat heißt, Christus im Zentrum. In deiner Nähe, Jesus, da finde ich mein Glück. Ungetrübte Freude ist in deiner Hand. Ewiges Glück kommt zu mir. Das haben wir uns aus Psalm 16 zugesagt. Wir haben auch gesagt, das ist kein gerader Weg. Das ist ein Labyrinth, das Labyrinth des Lebens und die Strecke verläuft nicht unbedingt geradlinig in unserem Leben. Wenn wir eben von den Berichten aus Eisenach gehört haben, da ist jemand vielleicht noch nicht mal ein Sucher, aber wird zum Sucher und er sagt, das will ich. Und irgendwann startet man in das Leben und dann geht es hoffentlich trotz aller Windungen dahin, nah bei Jesus zu sein und ihn am Ende im Zentrum des Lebens zu haben. Was hat Kaleb vorangebracht? Was bringt mich voran? Am Anfang ein guter Start. Für Kaleb war es der gute Start, aus Ägypten aufzubrechen und durchs Rote Meer zu ziehen mit dem Volk Israel und sich auf den Weg zu machen. Und er weiß, was er hinter sich lässt. Er weiß, ich war ein Sklave und das will ich nicht mehr sein. Ich will in Freiheit leben. Paulus schreibt mal im 1. Korintherbrief, dieser Durchgang durchs Rote Meer, durch diese Wassermassen, das war für das Volk Israel so etwas wie eine Taufe. Und so ist auch für uns, egal wie der Start jetzt ins Leben mit Jesus konkret aussieht, die Taufe so ein Meilenstein, die sagt, ich war in meiner Vergangenheit anders unterwegs, aber jetzt will ich vorangehen in ein Leben mit Jesus. Es ist ein Aufbruch in ein neues, ein freies Leben und die Taufe ist wie so ein Meilenstein dafür. Und vor 2 Wochen haben wir hier getauft und wir haben die unterschiedlichsten Lebensgeschichten gehört, aber das hat alle verbunden. Es gibt eine Vergangenheit und ich bin aufgebrochen in ein neues Leben, egal wie es ausgesehen hat. Ich glaube, das stand auf unseren Tauf-T-Shirts und ich glaube, das ist dieses Statements, der gute Start, wo das Leben mit Jesus anfängt. Und dann gehen wir weiter voran. Und was bringt uns dann nach dem guten Start weiter voran? Das ist ein Fundament, auf das ich bauen kann. Für Kaleb war es klar, was sein Fundament für das neue Leben ist. Es war das Wissen, ich bin kein Sklave mehr, ich bin jetzt ein Landbesitzer. Man muss sich das mal vorstellen, ja, dass er in Ägypten wahrscheinlich 16 Stunden am Tag geschuftet hat, eine öde Arbeit, Ziegel brennen, damit die Ägypter ihre Pyramiden bauen konnten. Und ein Landbesitzer, hey, der auf seinem eigenen Grund und Boden wohnt, der selbst bestimmen kann, was getan wird. Und das wusste er tief innen. Ich bin kein Sklave. Das Land, sagte er zu Josua in unserer Bibelstelle, das Land, das hat Mose mir versprochen, es wird mir und meinen Nachkommen gehören, weil ich mich so auf Gott verlassen habe. Er konnte sagen, ich bin kein Sklave mehr. Und was wir daran finden bei ihm, ist so eine Haltung zu sagen, warum nicht? Warum nicht mit Gottes Hilfe? Und dieses Ja, aber, diese Einwände beiseite zu lassen. Dieses Ja, aber, was die anderen 10 Kundschafter in ihrem Herzen trugen, sagen, wir wissen doch alle, warum das nicht klappen kann. Kaleb hat gesagt, warum nicht? Und er hat das Ja, aber beiseite gelassen. Und das gehört, glaube ich, für uns zum Vorangehen dazu, auch mal das Ja, aber, die Einwände beiseite zu lassen. Ein Evangelist hat mal berichtet, dass er ein Gespräch geführt hat nach seiner Predigt mit einem Menschen auf der Suche. Und immer, wenn der Evangelist ihm irgendetwas zugesprochen hat aus Glauben, dann hat der andere gesagt, ja, aber, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und am Ende sagte der Evangelist, wissen Sie was? Das hat gar keinen Wert. In Ihnen ja, aber es geradezu. Und daraufhin hat der Mann gesagt, ja, aber das ist doch mein gutes Recht. So kommt man irgendwann nicht mehr voran. Irgendwann muss man auch mal das Warum nicht wagen und muss vorangehen. Das war das Fundament von Kaleb, auf dem er die 45 Jahre vorangegangen ist. Und ich möchte auch euch Mut machen, voranzugehen auf einem festen Fundament und auch mal den Zweifel einzutauschen gegen Überzeugung. Den Zweifel einzutauschen gegen Überzeugung. Zweifel sind, finde ich, zu modern geworden heute in der christlichen Gemeinde. Das ist ja okay. Zweifel sind natürlich auch berechtigt. Aber es wird gerade zu einem Qualitätsmerkmal des Glaubens, dass ich ordentlich immer wieder zweifle und meine Zweifel immer wieder mühsam überwinden muss. Ich glaube, Festigkeit, ein festes Fundament ist besser. Als Jesus mit dem zweifelnden Thomas spricht, da sagt er ja am Ende des Gesprächs zu Thomas nicht, es ist gut, dass du zweifelst, bleib so intellektuell redlich. Er sagt zu Thomas, hör auf zu zweifeln und glaube. Oder Martin Luther hat übersetzt, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und ich möchte dich zu einigen Überzeugungen einladen, hinter die du einfach nicht mehr zurückgehen willst. Die erste Überzeugung, auf die du als Glaubensfundament baust, lautet, Gott existiert. Ich zweifle nicht mehr an der Existenz Gottes. Oder wenn ein Zweifel in mir hochkommt, dann sage ich mir, okay, stell ich mir mal vor, er würde nicht existieren. An was glaube ich denn dann? Dann glaube ich an ein Universum aus dem Nichts entstanden, an Naturgesetze, die einfach da sind. Ich glaube an Leben, das aus unbelebter Materie entstanden ist. Und dann sage ich mir, daran muss ich zweifeln, aber doch nicht daran, dass ein hochintelligentes Wesen das geschaffen hat. Ich sage mir, die Bibel zeigt mir, wie Gott wirklich ist. Sie zeigt mir ihn so, wie er wirklich ist. Klar gibt es viele kritische Anfragen an die Bibel. Klar sind Leute erstaunt zu sagen, da glaubt ja noch jemand an die Bibel. Aber ich habe mich so damit beschäftigt. Ich habe mich mit den kritischen Anfragen an die Bibel beschäftigt. Und ich habe gefunden, dass es viele schlaue Leute, gläubige Leute gibt, die im Grunde auf jede Frage eine gute Antwort gefunden haben. Und wenn mich die Zweifel packen, ja, dann steige ich dann mal tiefer ein, mich damit zu beschäftigen. Und wenn ich dann trotzdem noch mal was in der Bibel lese, wo ich sage, wie kann das sein, dann habe ich einen Themenspeicher. Da schiebe ich das rein und sage, das klären wir später. Aber ich zweifle nicht mehr daran, dass die Bibel mir Gottes Wort zuspricht. Jesus ist der Sohn Gottes. Er hat uns den Vater nahegebracht. Ich bin zur Überzeugung gekommen, dass Gott nicht nur eine Idee ist, ein intelligentes Wesen, das alles geschaffen hat. Ich bin zur Überzeugung gekommen, er ist in Jesus auch zu uns persönlich gekommen. Ich lese die Evangelien und ich sehe ihn dort, wie er wirklich ist. Ich brauche nicht daran zu zweifeln, dass dort uns der Jesus vorgestellt wird, der damals gelebt hat. Ich habe in der Seminarwoche dazu ein Seminar gehalten und aus dieser Überzeugung, Jesus ist der, der uns Gott vorgestellt hat, glaube ich an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und wenn ich daran zweifle, dann sage ich mir, einen solchen Gott konnten die Menschen gar nicht erfinden. Einen solchen Gott, den wir selbst ja manchmal kaum erklären können, wie sollte sich den jemand ausdenken? Und dann sage ich als Letztes, Gott ist persönlich und er liebt mich. Das ergibt sich aus dem, was ich bisher gesagt habe. So wird er uns vorgestellt, so hat ihn Jesus uns vorgestellt. Er hat gesagt, da ist ein liebender Vater, der die Arme aufmacht, wenn der verlorene Sohn, wenn die verlorene Tochter nach Jahren in der Ferne zurückkommt. Ich glaube, dass ich durch Gnade gerettet werde, dass ich nichts tun kann, dass Gott mich mehr liebt, auch nichts, dass er mich weniger liebt und dass er mich so aufnimmt. Und das ist meine Identität in Christus. Ich existiere, um Gott kennenzulernen und auf ihn zuzugehen und immer weiter voranzugehen. Dazu lade ich ein, ein solches Fundament des Glaubens zu haben und auch von dieser Basis weiterzugehen und das nicht immer wieder zu hinterfragen. Und es ist klar, wenn ich das pflegen will, dann kann ich nicht meinen Gefühlen trauen, denn meine Gefühle werden mal besser sein und mal schlechter sein. Ich kann nicht der Begeisterung trauen, die mich vielleicht manchmal überkommt, wenn ich denke, wow, jetzt bin ich richtig angestachelt, aufgeputscht, vielleicht habe ich mal eine Veranstaltung mitgemacht, die war richtig klasse. Ich kann auch nicht auf mein gerade so gut laufendes Leben bauen, wo ich denke, läuft alles gut, passt schon alles, da bin ich auch glücklich in meinem Glauben. Nein, Leute, das alles kann aufhören, das können wir alles verlieren. Aber ein Fundament muss da sein, das auch der Krise standhält, wo ich dem Zweifel, der immer wieder kommt, sage, nein, dahinter gehe ich nicht zurück. Das ist mein Lebensfundament. Das ist so ein bisschen wie dieses Gebäude, wenn ihr mal runterguckt, das ist ein Industrieboden, den wir hier haben. Der kann einen 7,5-Tonner aushalten, der da drüber fahren könnte. Das werden wir wahrscheinlich nie ausprobieren können, weil der kommt hier nicht rein durch die Türen. Aber es ist gut, dass dieses Fundament da ist und das Gebäude trägt. Und das soll in unserem Leben auch so sein. Das bringt uns voran. Das nächste, was uns voranbringt auf dem Weg, ist das gemeinsam unterwegs sein. Kaleb lebte ein Leben in der Gemeinde des Alten Testaments, im Volk Israel. Und das war ein total interessantes Leben. Da kommen sie alle als Sklaven aus Ägypten raus in die Wüste und jetzt muss ich daraus ein Volk bilden. Und dann fangen sie an, gemeinsam unterwegs zu sein. Sie bekommen die 10 Gebote, das heißt, sie bekommen ein Set von Regeln, das die Jahrtausende überdauert hat. Sie bekommen ein besonderes Heiligtum, das war ein Zeltheiligtum in der Wüste. Sie bekommen darin einen Gottesdienst, den sie gemeinsam ausüben. Und etwas ganz Neues entsteht, nämlich alle anderen Völker hatten so einen Geheimkult, wo die Priester irgendwas machten, aber niemand wusste genau, was da eigentlich geht. Und das Volk Israel bekommt einen Gottesdienst, der ist total transparent. Kann jetzt nicht jeder mitmachen, natürlich gibt es auch Priester, die das tun, aber jedes Kind kann im Grunde genommen wissen, was passiert da in diesem Zelt, was machen die da, wozu ist das gut. Und so machen sie gemeinsam viele Erfahrungen auf dem Weg durch die Wüste. Kaleb wird ein Leiter. Er ist ein Leiter für seinen Stamm Juda. Und er sorgt dafür, dass sie gemeinsam unterwegs sind, dass er nicht alleine gehen muss. Und für uns, für dich und mich, ist heute die Gemeinde dass der Ort die Bewegung, die dich voranbringt, die uns gemeinsam voranbringt. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, du kannst ja nicht selbst predigen. Ich kann euch zwar predigen, aber nicht mehr selbst. Das ist ziemlich begrenzt, weil kriege ich keine neuen Impulse. Ich kann auch nicht alleine Abendmahl feiern und du kannst auch nicht alleine Abendmahl feiern. Gut, magst du sagen, es gibt Notsituationen, da muss das mal sein. Ja, wenn du wie Tom Hanks in dem einen Film auf einer einsamen Insel verschlagen wirst, weil du als Einziger den Flugzeugabsturz überlebst, okay, dann musst du auch da alleine Abendmahl feiern. Aber solange du hier unter uns in Wetzlar lebst, kannst du andere finden, die mit dir gemeinsam Abendmahl feiern. Du brauchst auch, denke ich, eine Kleingruppe, weil das hilfreiche Wort, was dir in einer Lebenssituation hilft, das kannst du dir nicht selbst sagen. Da brauchst du auch andere, die in dein Leben reinsprechen können, die dich begleiten. Und dann will ich auch noch sagen, was dich voranbringt und mich voranbringt, das ist Mitarbeit. Das ist der Einsatz, dass man nicht nur passiv bleibt, sondern dass man auch aktiv wird, dass man etwas einsetzt und dadurch auch wertvolle Erfahrungen sammelt. Und diese Gemeinschaft, in der wir vorangehen, die brauchen wir umso mehr, je mehr jemand eher ein passiver, ein eher abwartender Mensch ist, jemand, der vielleicht so langsam nur in die Gänge kommt, der ab und zu mal einen Schubs braucht, umso mehr braucht man dann die Gemeinschaft. Je mehr man jemand ist, der nur dann sich bewegt, wenn die Plattform schon brennt und sagt, jetzt ist hier nichts mehr, jetzt muss ich weiter, je mehr man so drauf ist, muss man mit anderen unterwegs sein, die motivieren, die mitnehmen, die einen an die Hand nehmen, die einem auch mal einen Schubs geben. Und dann beim gemeinsamen Unterwegssein gibt es noch etwas Engeres und das ist eine geistliche Freundschaft, das sind Mentoren, das sind Wegbegleiter, was über die Gemeinde allgemein, die Mitarbeitsgruppe, auch über die Kleingruppe hinausgeht, dass man zu zweit unterwegs ist. Und bei Kaleb, denke ich, blicken wir dann auf Josua. Josua war ein Anführer von Anfang an. Mose bereitete ihn darauf vor, dass er der Nachfolger werden würde, learning by doing. Josua war schon dabei auf dem Berg, als Gott die Gesetzestafeln an Mose übergab. Er hat das alles total eng miterlebt. Er war dabei, wenn Gott mit Mose redete in diesem Zelt. Und dann kommen die beiden in engen Kontakt, als sie gemeinsam Kundschafter sind, so wie ich es geschildert habe. Ich glaube, das hat sie verbunden. Eine Glaubenserfahrung, die sie zusammengeschweißt hat. Und so sind sie zusammen unterwegs und so kommt es dann zu dieser Szene, die wir eingangs gelesen haben im Bibeltext. Kaleb sagt zu Josua, seinem jahrzehntelangen Wegbegleiter, komm, jetzt gib mir das Land. Du bist hier jetzt der Chef. Ich akzeptiere deine Autorität. Und Josua segnet ihn und er gibt ihm diese Stadt. Für mich ein wunderbares Bild von so einer langjährigen Freundschaft, wo man zusammen unterwegs ist, auch im Glauben. Wir glauben, dass solche geistlichen Freundschaften ganz wichtig sind, dass man sie auch formalisieren kann in so einem Mentorenprogramm. Und ich weiß nicht, ob ihr es auf den Ankündigungen gesehen habt, wir starten gerade wieder ein Mentoring-Programm hier in der Gemeinde für alle zwischen 12 und 30 Jahren, die sagen, ja, ich finde das gut, wenn mich mal ein erfahrener, gläubiger Mensch begleitet für ein Jahr meines Lebens und wir können immer mal zwischendurch, kann ich Feedback haben, kann erzählen, wie es mir geht und kann Ratschläge bekommen für mein Leben. Wenn du daran interessiert bist, in dieser Altersgruppe, dann ist Konstantin Schneider, der Jugendpastor, für dich der richtige Ansprechpartner. Und wenn du Interesse hast, etwas aus deiner Erfahrung weiterzugeben an junge Menschen, dann ist Konstantin Schneider auch der richtige Ansprechpartner, um sich dort anzumelden und am 1. Dezember wird es ein Vorbereitungstreffen dazu geben. Und das, was uns dann neben diesen Punkten voranbringt, ist immer noch die Zeit mit Gott auf Du und Du. Also wo ich persönlich mit Gott Gemeinschaft habe. Es geht um individuelle geistliche Übungen, ein persönliches Leben des Glaubens. Und Peter Strauch hat einmal diese Frage gestellt, wer bin ich, wenn mich keiner sieht? Er hat ein Buch dazu geschrieben, er war ja lange der Präses unseres Gemeindebundes. Und diesem Buch, das gibt es immer noch auch antiquarisch oder als E-Book zu haben, Da gibt es einen Untertitel und er sagt, von der Sehnsucht, echt zu sein. Wer bin ich, wenn mich keiner sieht? Kaleb muss sich fit gehalten haben. Er ist 85 Jahre alt und er sagt zu Josua, ich bin noch so stark wie damals. Das ist doch beeindruckend in einer Zeit, wo die Lebenserwartung vielleicht irgendwo bei ein paar 30 Jahren lag und dann ist so ein alter Mann, der sagt, ich bin so stark wie damals. Er muss sich doch fit gehalten haben. Ich glaube, dass schon für ihn, aber auch für uns, so ein ganzheitliches Programm wichtig ist. Body, Soul and Spirit. Körper, Seele und Geist fit zu halten. Und dass die 10 Gebote, die ja Kaleb miterlebt hat, wie sie gegeben wurden, uns da auch eine Anleitung geben. 10 Gebote sagen, das sind offensichtbare Lebensregeln für das Leben untereinander. Beziehungen leben, Ehe, Familie, Gemeinschaft. Die Eltern ehren, die Ehe nicht brechen, nicht stehlen, nicht morden, den Sabbat als Ruhetag einhalten. Das sind einfach gute Regeln, die dich insgesamt fit halten. Es geht tiefer. Es geht in den 10 Geboten dann auch um persönliche Disziplin. Es geht um das Nicht-Begehren. Du sollst nicht begehren. Das ist etwas, wo es darum geht, dass ich auch Selbstkontrolle übe und mich selbst in Kontrolle halte. Und dann geht es in den 10 Geboten auch ganz wichtig um mein geistliches Leben, meine Beziehung zu Gott. Du sollst Gott ehren. Du sollst seinen Namen ehren. Du sollst ihn an die erste Stelle setzen. Das passiert im Herzen. Und so hat Kaleb gelebt. Und ich glaube, das ist ein Aufruf an uns, auch so zu leben. Und dann ist es so, Josua bekommt auch diesen Auftrag. Und ich glaube, Kaleb hat den auch mitbekommen und auch gelebt. Er bekommt einen Auftrag, das lesen wir in Josua 1, Vers 8, ein Prinzip. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst darüber nachsinnen, Tag und Nacht, damit du darauf achtest, zu tun, nach allem, was dir geschrieben ist, dann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben und dann wird es dir gelingen. Schon damals könnte man sagen, das war dieses Buch des Gesetzes, aber für uns sagen wir die Bibel, lesen und studieren. Es geht natürlich darum, allgemein regelmäßig in der Bibel zu lesen, aber ich möchte heute auch sagen, es geht auch noch einen Schritt tiefer. Es geht auch darum, die Bibel zu studieren, sie zu reflektieren, sich damit zu beschäftigen, was sie wirklich sagt und welche Bedeutung sie für mein Leben hat. Und dazu muss ich ein bisschen tiefer einsteigen. Aber wenn ich vorankommen will, dann muss ich mir das geben, dann muss ich das tun. Und ich muss anfangen, wenn ich einen Text lese, zu fragen, was für einen Text habe ich denn hier in der Bibel gelesen? Ist es ein Bericht, so wie wir gerade den Kaleb und Josua-Bericht gelesen haben? Ist es vielleicht ein Lied? Ist es ein Gedicht? Ist es ein prophetisches Wort? An wen ist es gerichtet? Wer war der Empfänger? Ist es im Alten Testament in Israel? Da ist ja der Text, den wir heute gerade haben. Ist es die Gemeinde im Neuen Testament? Es gilt wahrzunehmen, was sagt der Text jetzt seinen Empfängern, die ihn als erstes bekommen haben? Wie spricht er in ihre Lebenssituation hinein? Gibt es eine besondere kulturelle Situation, die ich beachten muss? Ist es vielleicht ein Text, der universal gültig ist für alle Zeiten? 10 Gebote. Dann sollten wir immer auf den Zusammenhang achten, wenn wir die Bibel lesen, welchen Zusammenhang steht es. Wir sollten gucken, was das gesamtbiblische Zeugnis zu etwas sagt. Es gibt da eine Menge und es lohnt sich, tiefer einzusteigen. Auch dazu haben wir in der Seminarwoche einen Vortrag gemeinsam gehört. Aber die Frage war ja, was bringt mich voran? Und es wird mich voranbringen, wenn ich die Bibel nicht nur oberflächlich lese, sondern auch eine Schippe tiefer grabe. Und dann ist es wichtig, dass wir auch Bücher haben, die uns begleiten auf unserem Weg, Bücher als Mentoren. Ich habe eben über persönliche Mentoren gesprochen, aber das ist ja nicht alles. Bill Hybels hat einmal geschrieben, ein amerikanischer Pastor einer großen Gemeinde, dass es manchmal vorkam, dass er morgens mit dem Auto auf den Parkplatz fuhr, im Gemeindehaus, und dann stieg jemand aus einem anderen Auto aus und kam auf ihn zu und sagte, guten Morgen, ich bin hier, der Herr hat mir gesagt, Sie sollen mein Mentor werden. Und Bill Hybels sagte dann, wäre schön, wenn er mir das auch gesagt hätte. Und hat dann gesagt, die Idee des Mentorings ist eine gute Idee, aber sie muss auch in vernünftigen Rahmen passieren, zum Beispiel in einer Gemeinde. Und er hat gesagt, denk mal drüber nach, ob nicht Bücher auch deine Mentoren sein können. Und er hat gesagt, für ihn ist zum Beispiel ein Mentor Dietrich Bonhoeffer. Da könnte man sagen, ja, Dietrich Bonhoeffer, der wurde 1945 von den Nazis ermordet. Wie kann er dein Mentor sein? Nein, sagt er, ich lese ja seine Bücher und ich reflektiere das, was er in den Büchern zu sagen hatte. Und das mentort mich, das bringt mich voran, das gibt mir Impulse für mein persönliches geistliches Leben. Wem folgst du? Wer darf zu dir sprechen durch Bücher und heute durch viele andere Möglichkeiten, durch Podcasts und die ganzen Möglichkeiten, die wir haben? Wer ist es, der für dich in dein Leben in diesem Sinne reinspricht? Für mich war es zum Beispiel in meiner Jugend Francis Schaeffer, ein amerikanischer Pastor, der tief in die europäische Kultur eingetaucht ist und der dann der Gemeinde helfen konnte, die 68er-Generation, die ganzen Umwerfungen, die damals passierten, besser zu verstehen und auch den Glauben mit in diese Situation reinzunehmen, zu erklären. Das ist eine Weile her und andere haben diese Rolle übernommen. Wem folgst du? Wer darf in dein Leben sprechen? Natürlich gibt es viele andere Punkte, die zu unserem persönlichen Leben gehören. Gebetsleben, Zeiten der Einsamkeit, Opfer an Zeit, Geld und Opfer an Einsatz. Auf jeden Fall braucht man Disziplin. Disziplin bringt uns voran. Das ist ein bisschen wie wenn wir zum Arzt gehen. Ich weiß nicht, ob du schon mal nachgedacht hast, als Arzt, wenn du zum Arzt gehst, bist du ja Patient. Und warum bist du ein Patient? Das ist ein lateinisches Wort, das da drin steckt, das Wort Patientia. Und unter anderem heißt Patientia auf Deutsch Geduld. Und wenn du das weißt, dann wird dir auf einmal schlagartig alles klar. Ich bin Patient, also muss ich geduldig sein. Ich sitze im Wartezimmer, ich brauche Geduld. Und ich warte auf den nächsten Termin, ich brauche Geduld. Patient sein heißt geduldig sein. Und jetzt übertrage ich das mal auf das Wort Jünger. Jünger heißt zum Beispiel auf Englisch ja Disciple, das kommt vom lateinischen Wort Discipulus. Und Discipulus, der Jünger, darin steckt das Wort Disziplin. Im Deutschen kommt das nicht so raus, aber wenn du das mal als Hintergrund hast, dann weißt du, ein Jünger braucht Disziplin. Diszipliniert sein heißt, sich einer Autorität unterwerfen, Gewohnheiten, Regeln, Routinen entwickeln, denen man dann einfach folgt, die man nicht mehr in Frage stellt. Und das heißt auch, Emotionen und Impulse zu kontrollieren. Und wenn wir Kaleb gefragt hätten, dann hätte er gesagt, klar, Disziplin, das hat mich 45 Jahre vorangebracht. Disziplin ist mein zweiter Vorname. Egal, ob du von der brennenden Plattform aufgebrochen bist, egal, ob du ein lohnendes Ziel vor Augen hast, ich wünsche dir, dass du nach einem guten Start ein gutes Fundament hast in deinem Leben. Ich wünsche dir, dass andere mit dir gemeinsam unterwegs sind und dass die individuellen Zeiten mit Gott auf Du und Du niemals zu kurz kommen. Wir singen. Und der Ewigkeitssonntag, der war in der Predigt natürlich nicht so ausgeprägt, aber ihr nehmt uns jetzt mit rein in das, was uns erwartet, wenn wir das eigentlich große, lohnende Ziel erreichen. Gottes Segen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.